Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir zeichnen auf am 23.07. Ich sitze hier im Schlafanzug, habe mein Leben nicht im Griff gefühlt.
11:37 Uhr möchte ich dazu sagen.
Es ist 11:37 Uhr und Kilian sitzt mir zugeschaltet mit einem strahlenden Lächeln und geföhnter Frisur vom Mikro.
Ja.
Na, wie geht's?
Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Wie kommt's zum Schlafanzug? Ich hake mal nach.
Ja, ich habe jetzt noch 4 Wochen alleine, wo ich die Kleine, unser Baby alleine hier zu Hause betreue, größtenteils, und parallel noch arbeite. Und ich zähle quasi die Tage, bis mein Mann wieder in Elternzeit ist. Ab September ist er wieder in Elternzeit, bis nächstes Jahr Februar oder so, und steigt dann Teilzeit wieder ein. Und es ist echt krass, muss ich sagen. Also es ist echt anstrengend alleine.
Ja. Ja, das heißt, jetzt noch einen August durchhalten, da hast du aber auch Geburtstag.
Also da habe ich Geburtstag, haben wir auch noch eine Woche Urlaub, deswegen sind es eigentlich nur noch so 3 Wochen alleine.
Okay.
Ja.
Ja, ja. Hoffentlich kriegst du das gut hin.
Ich drücke die Daumen. Irgendwie. Hauptsache überleben. Was geht bei dir?
Bei mir war die Tage ziemlich viel los. Ich war ja bei der Landesregierung Baden-Württembergs am Montagabend bei Winfried Kretschmann und den ganzen MinisterInnen, die in seinem Kabinett sitzen. Und das wurde schon vor ein paar Monaten angekündigt, dass ich da eben eingeladen werde. Ich bin ursprünglich, ich weiß nicht, ob ich den Mail nicht richtig gelesen habe, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das ein Kabinettsabend und ich stelle da was vor und dann gehe ich wieder und dann haben die weiter ihre Sitzungen. Mir ist aber dann in den Vorgesprächen und auch jetzt am Montag sehr klar geworden, das ist eine eigens einberufene Sitzung nur für unsere Studie gewesen. Und das fand ich dann schon ziemlich cool. Das ist auch Thema Wertschätzung natürlich. Ich kam an, ich glaube um 18 Uhr so, bin in den Raum gekommen, habe direkt gesehen, ich sitze direkt neben Winfried Kretschmann, also neben Ministerpräsidenten. Da war ich schon so, okay, der Abend ist ja gar nicht so kurz, man sitzt da schon ein bisschen zusammen. Und da war noch eine andere Forscherin dabei, aus Hamburg sogar, die zum Thema Algorithmen und Mediennutzung von jungen Menschen forscht. Und erst habe ich eine Viertelstunde vorgestellt, unsere Studienerkenntnisse der Jugend in Deutschland, generell, weil sie einfach wissen wollten, wo drückt der Schuh, was können wir auch für Baden-Württemberg sagen, da so ein paar Insights vorgestellt. Und dann kam sie noch zum Thema Mediennutzung und danach, das war ziemlich witzig, weil, also, es ist dann immer wieder die Tür aufgegangen und es kamen dann die Angestellten, Bediensteten, weiß nicht, wie man das den richtigen Begriff nennt, kamen immer rein und haben dann schon gedeckt und Salat hingebracht und mir war es gar nicht klar. Und dann kam, nachdem unsere Vorträge waren, haben die dann direkt sind die reingestürmt und haben in jedem Salat und Essen gebracht und so einen Braten dahingestellt. Und ich saß ja direkt neben Winfried Kretschmann und ich hatte wirklich jetzt nicht vor, im Anzug da einen Braten zu essen oder irgendwie Kartoffelsalat mit, keine Ahnung, weiß nicht, Bratensoße mir reinzupfeifen. Auch die Sorge, dass man da irgendwas verschüttet und irgendwie blöd spritzt. Die hatten auch so kleine, so richtig leckere Cocktailtomaten, die so gebraten waren, hingetan. Und es ist das, weiß nicht, du kennst das Horrorszenario, dass du dann drauf mit der Gabel drauf gehst und es spritzt in alle Richtungen.
Ja, genau. Auf das Hemd von Kretschmer.
Oder auf die Krawatte oder ins Gesicht, was weiß ich. Und ich habe mich, dann kam natürlich die Fragerunde. Also wir haben jeweils vorgestellt, ich eine Viertelstunde, sie ein bisschen länger, weil sie sehr überzogen hat, muss man sagen. Und war nicht so schlimm, aber die Bediensteten sind immer wieder reingelaufen, haben dann das Essen hingestellt, sind wieder zurückgelaufen, war ein bisschen in so einem Comedy-Film. Und dann war das Essen da. Und dann kamen aber alle Fragen an uns. Also alle Minister, Ministerinnen, Innenminister, Kultusministerinnen haben sich dann gemeldet und uns Fragen gestellt und bombardiert, was sehr interessant war. Bitte?
Während des Essens.
Ja, und das Essen stand mir quasi auf dem Laptop. Und der Kretschmann haut rein und gönnt sich da total, also war auch lecker, glaube ich. Ich habe es nicht so genossen, natürlich, und habe erstmal gar nichts angerührt. Also ich habe erstmal eine halbe Stunde nichts angerührt, weil die ja mit Fragen bombardiert haben. Zum Teil auch dann natürlich die PolitikerInnen, sehr starke Persönlichkeiten natürlich, die man auch kennt. Also sind ja wirklich die höchsten Menschen in Baden-Württemberg, die dann ihre Meinung auch erstmal loswerden. Und ich frage mich dann, wann kommt jetzt die Frage? Dann kam sie, dann muss ich wieder jetzt direkt antworten. Dann war die Frage vielleicht gar nicht an mich gerichtet, sondern an einen Kollegen. Und ich habe mich, dann, also kurz auf den ich habe gar nichts gegessen dann. Und
ich hasse dann ganz aber auch Essen auf Veranstaltungen, muss ich sagen. Also ja, im beruflichen Kontext.
Ja, nur blamieren.
Ja, ich esse so selten im beruflichen Kontext auf Veranstaltungen. Auch so Fingerfood, was man dann im Stehen isst, mit so einer kleinen Gabel noch, das in irgendwie kleinen, so flying Buffet, was in so ein kleinen Gläschen serviert wird. Und soll man so den Rotkohlsalat mit Orange, total lecker, soll man dann aber einfach so Essen im Stehen und gleichzeitig noch irgendwelche Nachfragen nach der Debatte und nach der Keynote oder sonst was beantworten. Mache ich nie, weil ich immer Angst habe, mich einzusauen. Und dann will noch irgendjemand ein Foto machen und zack, hast einen Fleck auf deiner Bluse oder auf deinem Hemd. Nee.
Voll. Oder wenn man im Stehen gerade ist und dann keinen Puls zur Stelle hat, man irgendwie noch was in der Hand, man jongliert, das ist irgendwie unangenehm. Wenn wir saßen da, ich habe dann ganz das Tischtuch ausgebreitet und die Serviette groß über meinen Anzug drüber, um nicht zu verschütten. Ich habe dann auch nicht viel gegessen. Und irgendwann kam dann wieder der Kellner zu mir und habe mir dann ins Ohr geflüstert, Sie müssen jetzt essen, sonst nehme ich es Ihnen weg. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen Kartoffelsalat zu futtern. Und dann kam er mit Wein um die Ecke und haben die halt übel Wein eingeschenkt. Da habe ich dann abgelehnt, weil, also finde ich auch, manchmal ein bisschen, ist halt eine Tradition braucht, aber ich habe es in der Situation auf keinen Fall. Ich meine, ich habe nichts gegessen, was wäre dann gewesen, wenn ich mir jetzt noch einen Liter Wein reingeschüttet hätte. Und dann kam es noch mit Kaffee. Ich trinke ja auch keinen Kaffee. Dann habe ich auch den Kaffee nicht angerührt. Ich habe mich, glaube ich, zumindest was das angeht, als Gast habe ich mich jetzt dann nicht, ich habe nicht alles genommen, was man mir gegeben hat.
Ja, wie undankbar bist du denn?
Ja, dachte ich mir auch, aber ich trinke ja keinen Kaffee und das wäre jetzt nicht mein allererster Espresso meines Lebens, den ich dann dort trinke, dachte ich mir, weil der auch kalt war.
Wie haben denn die Politiker und Politikerinnen auf eure Inhalte reagiert?
Gemischt, würde ich sagen, also sehr interessiert, und das ist ja, was ich auch meinte, eine eigens einberufte Kabinettssitzung dafür, die lange ging. Es war jetzt nicht eine Viertelstunde, dann war ich raus und danach kam ja wirklich die Fragerunde, die über 1,5 Stunden ging. Und zum Teil haben die sich gemeldet, um einfach ihre Meinung loszuwerden. Wir haben auch das Thema Social Media Verbot angeschnitten natürlich. Hat sich eigentlich niemand gemeldet, der sagt, man müsste es verbieten. Es wurde relativ klar, was man regulieren müsste und wo man wirklich mehr ansetzen müsste. Manche haben wirklich ganz klare Nachfragen gestellt, inhaltliche Nachfragen, auch methodischer Natur, auch mal so Abgrenzungen wie: Gleichen wir uns ab mit anderen Studien? Machen wir auch unter 14-Jährige? Machen wir nicht, aber was kann ich dazu sagen? Einfach auch Wissensfragen und zum Teil auch wirklich Meinungsfragen, wo sie sagen, hier ist meine Meinung, haben Sie da eine Empfehlung für mich? Wie können wir das Projekt besser umsetzen? Also ganz, ganz divers, was ich super spannend fand. Und gerade weil es halt, ich meine, der Raum war vollgepackt mit den Personen, es waren aber insgesamt nicht so viele, also 30 Leute natürlich, es durften nicht mal die persönlichen Referenten der Minister mit, also es war wirklich der Inner Circle der Regierung. Und ich hatte schon das Gefühl, einen super Einblick zu bekommen und auch, dass da relativ offen gesprochen wurde. Also ein Minister, ich nenne es keinen Namen, hat dann irgendwann gesagt, so, also Herr Hampel hat gesagt, wir müssen authentischer sein, näher sein, jetzt bin ich mal authentisch. Und dann hat er losgelegt und hat so einen richtigen Rant losgelassen. Wie blöd das findet, dass wir wenig über Desinformation sprechen, über den Einfluss auch von außen, von Russlands Seite, dass sie sich zum Teil bei ihren Posts, dass sie da sehen, sie haben gar keine Macht, dass die überflutet werden von Inhalten von außen und dass man da die Jugend natürlich schützen muss und alle schützen muss. Und da ist er richtig, also richtig emotional geworden, war total interessant und ich saß direkt daneben und habe dann wieder geantwortet. Das war total spannend, war ein echt cooler Einblick.
Aber hast du dann das Gefühl, solche Abende bringen nachhaltig etwas? Weil ich bin ja auch manchmal in solchen Runden irgendwie im Schloss Bellevue und versuche da eben diese Übersetzungsarbeit zu leisten. Aber am Ende frage ich mich, was kommt dabei jetzt wirklich bei rum? Also inwiefern werden dann aus dem Wissen, was da vorgetragen wird, aus den Inhalten, die da vorgetragen werden, auch Maßnahmen ergriffen und das ganze Thema weiter angegangen?
Ja, das steht natürlich im Raum, das kann ich auch nicht jetzt direkt beeinflussen, dafür war es noch zu wenig Zeit und zu an der Oberfläche gekratzt, dass ich da in konkrete Projekte reingegangen bin. Was mich schon gefreut hat, war, dass es eben so angesetzt wurde, ich meine, Baden-Württemberg wählt nächstes Jahr, Kretschmann tritt nicht wieder an, sein potenzieller Nachfolger, Cem Özdemir, der dann ihn ersetzen möchte, aber mal schauen, ob das so klappt, der war auch nicht da natürlich, weil er nicht Teil der Regierung ist. Mhm. Und es war auch relativ deutlich in den Vorgesprächen, es ist keine Parteiveranstaltung. Und das fand ich dann schon, war mir persönlich natürlich auch wichtig, für Thema Positionierung, dass er die Regierung versucht, Inhalte draus zu ziehen. Und die natürlich, Verkehrsministerium natürlich an anderen Punkten interessiert ist als ein Kultusministerium zum Beispiel. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das zum Nachdenken angeregt hat. Und es waren auch wirklich sehr, sehr aufmerksam, es war ein sehr aufmerksames Publikum. Und das habe ich jetzt auch gar nicht so erwartet, muss ich sagen. Also ich meine, die haben alle super viel zu tun. Ich hätte schon erwartet, dass da hin und wieder mal einer rausgeht, das Telefon geht, die sich um andere Dinge kümmern. Und die waren alle sehr dabei. Und das
wäre ja der Braten kalt geworden, wenn irgendjemand ins Telefon gegangen wäre.
Ja, Ja. Also da war ich positiv überrascht, würde ich sagen.
Aber eigentlich ist schon wieder schade, dass Cem Özdemir nicht dabei war, weil eigentlich sollte es doch das Ziel sein, dass, also wenn es keine Parteiveranstaltung war, so wie du ja gesagt hast, dass es auch schon irgendwie ja wahlperiodenübergreifend gedacht wird, gerade solche langfristigen Themen. Und das passt auch ganz gut zu unserem News-Update oder beziehungsweise zu der News, die ich mitgebracht habe. Wollen wir direkt reinspringen?
Von mir aus sehr gerne.
Und zwar möchte ich mit dir über unser Pflegesystem sprechen. Letzte Woche haben wir schon über die Rente gesprochen. Beides sind Themen, die auf jeden Fall langfristig geplant werden müssen. Ich habe ein Interview gelesen im Spiegel mit dem Sozialexperten Stefan Sell. Und in diesem Interview warnt er davor, dass die Pflegekassen unter Druck stehen, genauso eben wie die Rentenkassen. Weißt du, wir zahlen ja alle in die Pflegeversicherung ein, aber den wenigsten ist bekannt, dass es sich dabei um eine Teilversicherung handelt. Sie zahlt also nur einen festen Betrag pro Monat, je nach Pflegegrad. Und selbst im höchsten Pflegegrad 5, also bei wirklich schwerer Pflegebedürftigkeit, bekommen Betroffene pauschal nur 2096 Euro im Monat. Die restlichen Kosten müssen selber getragen werden. Also ein Beispiel, sagen wir, Kilian, du bist jetzt alt, auf einen Heimplatz angewiesen und der kostet monatlich 4.500 Euro. Dann beträgt dein Eigenteil also immer noch um die 2.400 Euro. Und wenn du eine Rente bekommst, die zum Beispiel nur 1.200 Euro beträgt, dann muss der Rest von deinem Ersparten beglichen werden. 2018 lag der Eigenanteil oder die Eigenanteile noch bei ca. 1.700 Euro und seitdem haben sie sich einfach krasserweise verdoppelt. Und der Experte spricht von Szenarien, die davon ausgehen, dass die Eigenanteile weiter steigen werden und zwar im gleichen Tempo wie bisher um mindestens 7% pro Jahr. Das ist ziemlich heftig.
Das ist super heftig. Ich frage mal ganz blöd, wenn ich es nicht zahlen kann, was passiert?
Dann zahlt das Sozialamt einen Zuschuss, aber was auch den wenigsten Kindern bekannt ist, wenn zum Beispiel deine Mutter jetzt pflegebedürftig wird und im Pflegeheim ist und du Großverdiener bist und über 100.000 Euro brutto im Jahr verdienst, beziehungsweise wenn du ein Jahreseinkommen von über 100.000 hast, dann kannst auch du zur Kasse gebeten werden. Also dann prüft das Sozialamt einmal deinen Hintergrund, welche Kredite du am Laufen hast, welche Einnahmen du generell hast, ob du noch Mieteinnahmen hast und so weiter. Und gut betuchte Kinder müssen dann eben diesen Eigenanteil für die Eltern übernehmen, wenn sie selber kein Erspartes haben. Wenn aber zum Beispiel die Eltern noch eine Immobilie haben, das Elternhaus oder so, ne, das Familienhaus, dann muss das erstmal verkauft werden. Und das heißt, da wird dann richtig Geld aufgelöst auch. Aber im Worst Case müssen eben dann auch die Kinder bezahlen, wenn sie ein Bruttojahreseinkommen von über 100.000 Euro haben oder beziehungsweise wenn das Kind ein Jahreseinkommen, ne?
Und ja, aber da gehe ich ja persönlich, also das ist meine persönliche Meinung jetzt, da gehe ich ja voll mit. Ich, also so wie ich meine Kindheit sehe und auch mit dem Bezug zu meinen Eltern sehe, was wir alles bekommen haben, sehe ich es als meine Verantwortung an, da später auch mal dafür zu stehen. Es gibt natürlich andere Fälle und natürlich muss das auch finanziell möglich sein. Aber ich finde, das Leben ist an sich so aufgebaut, dass man die ersten 18 Jahre, unter dem besten Fall 18 Jahre, unter dem Dach lebt und wirklich warmes Essen bekommt, so auch die Bildung und Erziehung bekommt, dass man so dankbar ist, dass man weiß, das gibt man später mal zurück. Das ist natürlich eine Idealvorstellung. Ich weiß, es ist nicht immer so der Fall. Aber ich persönlich gehe mir diesen Punkt voll mit.
Total. Also auf der einen Seite, also das teile ich komplett, dass man natürlich ein Pflichtbewusstsein der Eltern gegenüber hat und ihnen auch etwas zurückgeben möchte. Gleichzeitig frage ich mich tatsächlich, ob diese 100.000 Euro richtig angesetzt sind. Weil ja, 100.000 Euro ist extrem viel Geld und das liegt auf jeden Fall über den Durchschnittseinkommen, was die meisten Deutschen hierzulande haben. Und gleichzeitig, wenn du dir überlegst, du wohnst in Hamburg oder München und verdienst eben, oder du hast eben dieses Brot Bruttojahreseinkommen von 100.000 Euro, ja, dann ist das viel Geld. Aber wenn du dann noch 2.400 Euro im Monat trotzdem für den Pflegeplatz deiner Eltern, deiner Mutter, deines Vaters, whoever zahlen musst und hast dann ja auch noch selber große Mietkosten im Zweifel. Ich bin ja jetzt gerade in dieser Family-Begründungsbubble drin. Und wenn ich das alleine schon sehe, dass viele Familien mit einem Kind aktuell hier im Stadtzentrum überlegen, können wir uns ein zweites Kind leisten, weil die Mieten in der Stadt so hoch sind. Ne? Und wenn dann aber noch dieser Eigenanteil der Eltern dazu kommt, der von diesen ja schon gut Verdienenden getragen werden muss, dann ist das schon krass viel. Dieser Satz von 100.000 wurde 2020 festgesetzt. Und man muss ja sagen, seit 2020 ist einiges passiert. Ne? Das heißt, seit 2020 sind ja auch die Kosten der Kinder im Leben deutlich teurer geworden, was Lebensmittel angeht, was Mieten angeht. Und eigentlich müsste dieser Satz, finde ich, tatsächlich doch nochmal neu angesetzt werden.
Ja, und auch, was in dem Artikel ja auch stand, dass die Pandemiekosten nie ausgeglichen wurden. Also, dass über 6 Milliarden Kosten, weswegen die Pflegeversicherungen so unter Druck stehen, Kosten entstanden sind, die nie ausgeglichen wurden.
Das stimmt. Also, wir verlinken den Artikel auf jeden Fall nochmal in den Shownotes, was nämlich auch ganz interessant ist, wenn man sich die Frage stellt, was ist denn der krasseste Kostentreiber in dieser ganzen Rechnung. Also warum steigen diese Kosten so? Das ist nämlich eigentlich was Schönes, was dahinter steckt. Und zwar sind das in allererster Linie die Personalkosten. Und wir oder der Großteil der Bevölkerung befürwortet ja, dass Pflegekräfte mehr verdienen. Und dementsprechend sind tatsächlich auch die Gehälter in den letzten Jahren dort krass angestiegen. Und die Gehälter machen eben in den Gesamtkosten rund 70-80% aus, was die Pflegeheime an Gesamtkosten haben. Und in der Automobilindustrie machen die Löhne und die Gehälter zum Beispiel nur 20% der Gesamtkosten aus. Das heißt, wenn die Gehälter in der Pflegebranche steigen, spiegelt sich das eben auch in den Pflegekassen wieder, beziehungsweise in den Eigenanteilen.
Hast du zu den Personen dazugehört, die 2020 sich auf den Balkon gestellt haben, geklatscht haben?
Ich habe einmal das mitgemacht, ja.
Hast du echt gemacht?
Ja, tatsächlich, weil wir wohnen direkt, oder beziehungsweise, ich will jetzt gar nicht sagen, wo wir wohnen, sagen wir so, wir wohnen in der Nähe eines Krankenhauses. Und ja, das war, glaube ich, noch am Anfang diese Emotionalisierung, dass man so gedacht hat, boah, das ist eigentlich was voll Schönes, auch wenn man in der Straße, in der man wohnt, auf dem Balkon steht und man sieht alle Nachbarn und Nachbarinnen, die man in den letzten Monaten so wenig gesehen hat und alle klatschen beziehungsweise stehen zusammen für eine Sache. Und
eine Wertschätzung
überhaupt. Genau, eine Wertschätzung generell. Und das hat mich irgendwie berührt, also dieser Moment des Zusammenhalts. Und mein Mann stand noch hinter mir und sagte so, hey, Ronny, klatsch mal nicht so und hat das von da so ein bisschen kritischer gesehen, aber ich war einfach in dieser Euphorie oder in dieser Emotionalisierung. In dem Moment habe ich das eine Mal geklatscht und dann, das war ganz am Anfang und dann ging eben auch diese Kritikwelle gegen das Klatschen los und es wurde eben kritischer gesehen, dass Klatschen im Prinzip ja gar nichts bringt und das ist natürlich auch richtig, sondern es braucht natürlich mehr Gehalt oder beziehungsweise höhere Gehälter.
Ja, es ist dieser berühmte Obstkorb, den man im Unternehmen hat. Ne? Der ist nice to have, aber strukturell muss man schon woanders nochmal ansetzen. Aber ich verstehe in der Situation, gerade in der Pandemiesituation rückblickend, war das vielleicht sogar auch ganz solidarisch, hat sich schön angefühlt, da um andere zu sehen und dann auch irgendwie diesen Flashmob mitzumachen.
Flashmob, ja.
Aber kennst du das Video von Boris Becker, wo er klatscht? Das ist,
nein,
das ist super witzig. Ich schick's dir und dann verlinken wir es gleich in den Shownotes.
Okay.
Herrlich. Wo Boris Becker sich selber aufnimmt und dann klatscht. Und er klatscht einfach nur auf diesem Balkon. Und das ist irgendwie, es läuft einem den Nacken hinunter, finde ich. Es schauert ein bisschen.
Ja, es ist schwierig, ne? Ja, es ist schwierig. Und gleichzeitig fand ich es in dem Moment damals tatsächlich schön, weil es mir so ein Gefühl des Zusammenhalts gegeben hat und das hat mir voll in der Phase natürlich sehr gefehlt, wie den meisten anderen. Ne? Also ich war einfach voll irgendwie davon gerührt, unsere Straße zu sehen und die Menschen auf dem Balkon zu sehen. Das fand ich wow.
Aber jetzt nochmal zum Thema. Ich sehe das natürlich auch so, langfristig haben wir da eine komplette soziale Sprengkraft, die sich ablädt und gerade im Hinblick auf demografischen Wandel, es wird nicht so aufrechtzuerhalten sein. Und natürlich müssen die irgendwie ihre Löhne bezahlen. Es ist total gut, dass da auch mehr Gehälter da sind. Aber ich frage mich, wie tatsächlich die Lösung aussehen wird. Weil wir wollen, dass die Kosten steigen, weil wir dafür sind, dass da faire Löhne gezahlt werden. Aber wir haben auch gleichzeitig mit dem demografischen Wandel eine deutlich höhere Nachfrage die kommenden Jahre. Weniger Kinder, die nachkommen, weniger Kinder, die es auch bezahlen können. Also das ist ein riesen soziales und politisches Risiko, das sich da abspielt, glaube ich, und abzeichnet.
Total.
Man muss da schon auch übersprechen, auch was wir vor ein paar Folgen mal hatten, wie da nicht Thema Umverteilung, aber wieder zumindest auch in das System eingezahlt werden kann, unterstützt werden kann, dass, weil 3.000 Euro für ein Pflegeheim ist schwierig zu bezahlen und diese Babyboomer-Welle, die geht ja jetzt erst los.
Genau. Und ich glaube, also klar, es gibt jetzt nicht das eine Instrument oder die eine Stellschraube, an der man drehen kann, um das Ganze zu verhindern, sage ich mal. Aber ich glaube, was das Allerwichtigste ist, ist Prävention, also Gesundheitsprävention. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft gesünder altern. Und natürlich auch Vorsorgetermine wahrnehmen und so weiter, das ist total wichtig. Aber auch in dem Moment, wo jetzt die Babyboomer-Generation erstens in Rente geht, dass wirklich ganz, ganz schnell dafür gesorgt wird, dass diese Menschen eine neue Aufgabe bekommen. In Form eines Ehrenamtes, in Form einer kleinen Arbeitsstelle, innerhalb der Familie, was auch immer. Auf jeden Fall brauchen sie eine geistige Aufgabe, denn es ist belegt, dass geistige Aufgaben auch den Körper ja gesund halten, sowohl
oder ein soziales Pflichtjahr.
Oder ein soziales Pflichtjahr.
Ich habe heute Morgen erst ein Interview gesehen von Klaus Horelmann, der gerade ein bisschen aneckt, medial, gesellschaftlich, hat ein neues Buch gestern herausgebracht und veröffentlicht.
Ja, ich wollte bei der Premiere dabei sein, aber ich konnte nicht. Verdammt, ja, in Berlin.
Bei mir das Gleiche. Ist einfach zeitlich auch von mir aus unmöglich. Ich hoffe, sie war cool. Ich habe mit ihm noch nicht telefoniert jetzt heute, aber ich glaube mir sehr sicher, es kamen sehr viele Leute und es war, glaube ich, eine coole Veranstaltung, auf jeden Fall ein neues Buch.
Wollen wir Klaus dazu noch mal einen Podcast einladen, bevor du ausführst?
Es gibt niemanden, dem ich so gerne zuhöre wie Klaus.
Voll, genau. Und ich
warten auch fachlich.
Ja, und ich finde es ja immer spannend. Also Klaus ist ja, wie alt ist Klaus jetzt? 83?
Nein, er wird 82.
82. Haben wir 82 und ich finde es ja so gut, wenn quasi die Menschen der älteren Generation sich auch für die Belange der Jüngeren aussprechen und damit ja auch ein Stück weit gegen ihre eigenen Interessen, genau. Einfach weil es hier um Fairness, um Gerechtigkeit geht. Und da ist
klar, genau, das ist ein Aspekt. Dieser Fairness-Punkt ist das, was er gerade auch so spielt, würde ich sagen, und wichtiger als sich dafür einsetzt. Jetzt gerade eben heute in der Welt ein großes Interview gehabt, im Welt Newsroom, glaube ich, hieß das, in dem er fordert, dass wenn wir wirklich durchbringen sollten, eine Wehrpflicht für jüngere Menschen einzuführen, soziales Pflichtjahr für Jüngere einzuführen, dass es die Älteren auch brauchen. Diejenigen, die noch keinen Wehrdienst abgeleistet haben früher, die das nicht getan haben, dass die im Ruhestand sind, denen es gut geht, die gesund sind, die auch finanziell die Möglichkeit haben, dass die da teilnehmen.
Ja.
Einfach auch zur Stärkung der Gesellschaft, auch Generationen miteinander, aber natürlich auch ein Fairness-Aspekt, weil er meinte, was können wir uns erlauben, in der Notsituation davon zu sprechen. Das Ganze würde er nur in der Notsituation machen, also jetzt nicht gesamtgesellschaftlich immer, sondern nur, wenn es wirklich benötigt wird.
Ja, aber es wird auch jetzt schon benötigt, einfach wenn wir über diese gesundheitliche Prävention sprechen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Trigema-Gründer Wolfgang Krupp, den kennt sicherlich die meisten, absoluter Patriarchat und beziehungsweise legendärer Unternehmer in Deutschland, der auch teilweise so ein bisschen angeeckt ist. Der hat tatsächlich in einer Pressemitteilung bekannt gegeben oder beziehungsweise an einer Mitteilung seiner Mitarbeitenden bekannt gegeben, dass er versucht hat, sich umzubringen aufgrund von Altersdepression, dass er einfach nicht mehr wusste, wer ist er nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen, was macht ihn als Person aus, und er hatte de facto keine Aufgabe mehr. Er hat sein ganzes Leben diesem Unternehmen gewidmet und hat dabei schon Krasses erreicht, muss man sagen. Ich glaube, es war sehr schwierig in den letzten Jahrzehnten ein deutsches Textilunternehmen in Deutschland ja hierzulande aufrechtzuerhalten, wenn die ganze Textillandschaft eigentlich abgewandert ist in die Billigproduktionsländer. Ne?
Genau, das muss man an der Stelle nochmal sagen, auch für diejenigen, die Trigema nicht so gut kennen, ist das einzige deutsche Textilunternehmen, das in Deutschland herstellt.
Genau, und also das ist...
Deutschland vielleicht wirklich in Deutschland all diese Prozesse macht, was kein anderes Unternehmen schafft.
Weil es einfach extrem teuer ist.
In der Größe.
Natürlich. Ja. Und trotzdem, er hat es irgendwie geschafft. Und genau, er wollte sich jetzt tatsächlich umbringen, weil er keine Aufgabe mehr hatte. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Babyboomer-Männern auch gerade, die sich eben so stark mit ihrem Job identifiziert haben, dass wenn dieser Job dann irgendwann wegbricht in Rente und da das nicht wieder aufgefüllt wird durch eine neue Tätigkeit, durch eine neue Aufgabe, dass sie eben auf der einen Seite natürlich ja eventuell eher von Depressionen betroffen sein können, dass das ein Risikofaktor ist, aber auf der anderen Seite altert man eben auch körperlich dann nicht mehr so gesund. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass die Babyboomer-Generation sich selber eine Aufgabe sucht, um nachhaltig zu altern. Und man muss ja auch einfach sagen, die Babyboomer-Generation muss nochmal ihren, Teile der Babyboomer-Generation müssen nochmal ihre Ernährung überdenken. Weißt du, es ist ja die Generation, du hast es gerade angesprochen, die irgendwie mit Braten und so weiter groß geworden ist. Die liebt fleischiges Essen, die deutsche Küche Schein und so weiter. Und dann natürlich auch viel Alkohol, muss man tatsächlich auch sagen. Die junge Menschen trinken ja heute deutlich weniger Alkohol als noch die Elterngeneration. Die schmeißen sich im Zweifel anderes Zeug, was auch nicht besser ist, muss man sagen. Aber Alkohol ist eben auch nicht gesundheitsfördernd. Das heißt, wir müssen da wirklich in die Prävention gehen, um die Pflegekassen eben langfristig zu entlasten, beziehungsweise so lange wie möglich ohne Pflege auskommen zu können. Wenn jetzt jemand einen Schlaganfall hat oder sonst was, ne? Natürlich, dann kannst du auch mit mehr Salat in der Woche nichts reißen. Aber gesamtgesellschaftlich gesehen macht das eben doch etwas aus.
Ja, und noch zu Wolfgang Grupp. Ich bin da relativ, ich würde sogar sagen, drin im Thema, weil er ist hier aus der Region, Burladingen, glaube ich, heißt das, wo sie herkommen, ist nicht weit weg vom Bodenseeraum, zumindest alles in Baden-Württemberg verflochten. Und ich war auch schon mal mit Bonita Grupp, also seiner Tochter, die inzwischen das Geschäft übernommen hat und mit ihrem Bruder zusammen. Ich war schon mal mit ihr auf einer Bühne und habe sie auch kennengelernt und auch über die Themen gesprochen. Ich weiß nicht, wie du die Geschichte kennst, aber das Spannende war ja, wofür er auch ziemlich kritisiert wurde, als er vor ein paar Jahren gesagt hat, er weiß nicht, wenn er mal in Ruhestand geht, wer von seinen zwei Kindern das Geschäft übernehmen wird. Ob es eben Wolfgang Grupp Junior ist oder Bonita Grupp. Und er hat damals einen offenen Kampf eigentlich mehr oder weniger ausgerufen und gesagt, komm, strengt euch jetzt mal an, die nächsten Jahre, noch bin ich da, aber in ein paar Jahren werde ich entscheiden, wer von euch das besser wird, besser machen kann und deswegen, wer von euch der Trigema-Geschäftsführer oder Geschäftsführerin wird. Mhm. Und das finde ich schon krass, was damals so das ausgelöst hat. Die haben sich dann beide gut angestrengt und jetzt inzwischen, Spoiler, sind sie ja beide die Geschäftsführende. Also sie wurden es dann doch beide, was er vorher gemeint hat, würde nie machen. Jetzt sind sie es im Moment auch beide. Und ich habe vor ein paar Wochen bei Maischberger tatsächlich, war er mit Bonita zu Gast. Und in einer Sendung, wo sie quasi dann zu dritt interviewt, also Maischberger hat die beiden interviewt. Und da fängt das Spannende, weil du meintest, er sei ja raus und er kam nicht klar damit rauszukommen. Sein Thema ist ja diese Altersdepression, die er ganz klar sich jetzt auch geoutet hat. Er war aber nicht raus, zumindest nicht ganz. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch, keine Ferndiagnose möglich, natürlich auch Thema Altersdepression, mir hat es total wehgetan, das zu lesen. Gleichzeitig hat er auch bei Maischberger erzählt, er hat immer noch ein Büro und ist täglich auch um 8, 9 im Büro und arbeitet. Und dann hat sie ihn gefragt, ja, was arbeiten Sie denn? Weil Sie sind ja in den großen Entscheidungen eigentlich nicht mehr eingeflochten, oder? Das sollen jetzt andere übernehmen. Und dann sagt er in seiner typischen Sprechart, nein, aber es gibt immer genug zu tun und ich schaue schon noch gerne, wie es läuft. Und ja, also ja. Ehrlich gesagt, glaube ich, er war eben nicht draußen. Vielleicht ist da das große Problem. Natürlich, wenn du so lange so ein Unternehmen geschaffen hast, vorangebracht hast, diesen Absprung zu schaffen. Und ich weiß nicht, ob er den richtig da gemacht hat. Ich möchte es nicht meine Position, aber zumindest fand ich dieses Interview sehr bemerkenswert, sehr interessant, auch wie die beiden miteinander kommunizieren. Ja, und ich dachte mir noch so, boah, hoffentlich geht es alles gut, diese Übergabe, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass er ganz raus ist.
Total, aber genau darum geht es ja, sich eben neue Strukturen abseits des Büros zu schaffen. Weil wenn man dann, ist natürlich ein Unterschied, wenn man angestellt ist, dann kommen sie natürlich nicht nach deinem Renteneintritt, obwohl du da de facto nicht mehr arbeitest, noch jeden Tag um 8, 9 Uhr ins Büro und setzt dich an deinen alten Schreibtisch. So. Ja. Aber wenn du natürlich Geschäftsführer warst, dann kann dir ja niemand sagen, es sei denn, deine Kinder machen wirklich einen klaren Cut und sagen, Papa, gib deine Karte ab, du kommst hier nicht mehr ins Unternehmen rein.
Ich meine, man kennt ihn ja erst in der Person des öffentlichen Lebens. Dem zu widersprechen, würde ich mich, boah, da muss schon echt einiges passieren.
Ja,
auch. Ich würde ihm gerne in Partien widerspreche ich ihn auch. Ich habe ihn auch in meinen Folien manchmal dabei als Negativbeispiel, weil er Sätze, wie gesagt, hat, wer im Homeoffice arbeitet, darf ersetzt werden. Und im Homeoffice gibt es niemanden, dessen Arbeit wichtig ist.
Ja.
Also er verbietet ja auch Homeoffice und ist ein ganz klarer Gegner vom mobilen Arbeiten. Bei meinen Homeoffice-Vorträgen habe ich ihn gerne dabei, als neben Elon Musk tatsächlich, weil das die beiden derzeit öffentlichen Personen sind in meiner Bubble, die da am meisten dagegen haten, würde ich mal sagen.
Ja, ja, er ist auf jeden Fall ein Mann der alten Schule, beziehungsweise sehr traditionell, sehr konservativ, was solche Themen angeht. Ich weiß noch, ich habe ihn einmal in der Elbphilharmonie getroffen, bei einem Sing-Event. Da standen wir beide auf der Bühne, nicht miteinander, unabhängig voneinander. Und er ist vor mir gelaufen und man muss ja einfach sagen, er ist sehr klein. Ne? Ich weiß nicht ganz genau, wie groß er ist. Ich würde ihn so auf 1,70 vielleicht,
ja,
oder 1,65 vielleicht auch eher schätzen, ein bisschen. Und wie die meisten alten Männer ist er ja mittlerweile, ich glaube, ich darf das sagen, ja eher eingefallen, was die Körperhaltung angeht. Ne? Das siehst du ja einfach ab einem gewissen Alter. Und er hat das aber versucht, mit einem total teuren Anzug zu kaschieren und hatte die übelsten Schulterpolster drin. Sein ganzer Anzug, sein ganzes Jackett war ausstoffiert mit Polsterelementen, um eben nach wie vor diese klare Kante auch zu zeigen und in seinem Auftritt festzuhalten. Und ja, klare Kante irgendwie, starkes Kreuz und ich bin der Mann, ich bin der Macher, so ein bisschen. Aber ja, die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Ne?
Ja, gute Genesungswünsche auf jeden Fall an der Stelle natürlich.
Ja, und auch alles Gute für die Familie. Ich glaube, das ist natürlich auch für die Kinder gar nicht so easy.
Ja, seitdem war es auch relativ ruhig. Ich meine, es gab letzte oder vorletzte Woche kam die Meldung. Ich habe Bonito auf LinkedIn, habe noch nichts gesehen seitdem und warte noch so ein bisschen, ob da irgendwann mal vielleicht haben sie das schon, ich habe es noch nicht gesehen.
Ja.
Aber wo es eine Meldung mal kommt. Ja, ich hoffe, dass da alles gut wird natürlich.
Du hast auch noch eine News mitgebracht, da geht es auch um einen alten Mann, oder?
Da geht es leider auch wieder um einen alten Mann, einen uns wieder sehr bekannten Mann. Ja, es geht um Donald Trump. Es geht ganz genau um das Mauna Loa Observatory auf Hawaii. Das Mauna Loa Observatory auf Hawaii liefert seit 1958 mit seiner Keeling-Kurve die wichtigste und längste Messreihe zum CO2-Gehalt der Atmosphäre. Die Daten belegen den menschengemachten Klimawandel eindeutig und sind ein globales Symbol der Klimaforschung. Donald Trump, um den es ja eben geht, der plant nun die Station und weitere Messpunkte der NOAA, das ist die Abkürzung davon, zu schließen, obwohl der Betrieb nur einen Bruchteil des US-Budgets hierfür kostet. Ralph Keeling, Sohn des Gründers Charles David Keeling, warnt, dass ein Ende der Messungen einen massiven Rückschritt für die Wissenschaft bedeuten würde. Trotz politischer Widerstände hofft Keeling auf Unterstützung aus der Bevölkerung und eben vielleicht aber auch auf private Geldgeber, um diese Messreihe zu retten. Also da wird auch jetzt gerade Bill Gates ins Spiel gebracht. Ja, ich finde das ein total interessantes Thema und das hat eine Symbolkraft natürlich, weil Mauna Loa in der globalen Klimaforschung, wenn man sich da mal ein bisschen einliest, wirklich globalen Standard herstellt zur Kalibrierung von Klimamodellen und ein extremer Symbolcharakter vorhanden ist. Das zu schließen, diese weltweit bekannteste Station, ja, würde auch im Hinblick auf die Bekämpfung des Klimawandels in ganz Amerika, auf der ganzen Welt, natürlich ein Riesensymbolcharakter und ein Riesenzeichen sein.
Ja, tatsächlich ist es ja so, dass das jetzt nicht nur Folgen für Amerika hat, sondern, wie du eben sagst, für die gesamte Welt. Ich habe neulich im Rahmen einer Kundenbetreuung ein spannendes Interview mit Jochen Marotzke, dem Direktor vom Max-Planck-Institut für Meteorologie, gelesen. Und der sagt eben in diesem Interview, dass zuletzt eben schon 10% der Belegschaft von NOAA gekündigt wurden und auch finanzielle Mittel stark eingekürzt wurden. Und die Folge ist jetzt, wenn jetzt weitere Mittel gestrichen werden, bedeutet das vermutlich, dass viele US-Kollegen und Kolleginnen nichts zum IPCC-Bericht, also vom Weltklimarat, den Bericht beitragen können. Und da geht jetzt gerade einfach ganz, ganz viel Wissen verloren. Gleichzeitig muss man sich natürlich fragen oder man muss sich vor Augen führen, wie abhängig wir uns da als Europa auch ja wieder von den USA gemacht haben, wenn es um das Thema Klimaforschung geht. Denn ganz viele Forschungsprogramme, ganz viele Messprogramme werden eben durch NOAA größtenteils finanziert. Und wenn wir diese Inhalte, wenn wir diese Messungen jetzt nicht mehr haben, dann fehlt uns eben ganz, ganz viel Wissen, um eben auch in Zukunft weiter kluge Maßnahmen zu ergreifen, beziehungsweise um auch Argumente zu sammeln. Denn wir brauchen ja Zahlen, wir brauchen ja Fakten, um eben auch Politiker, Politikerinnen und natürlich auch die Bevölkerungen für Klimaschutz und Klimaforschung zu gewinnen.
Ja, und wenn dann so jemand wie Donald Trump sich hinstellt und Klimawissenschaft öffentlich als Bullshit bezeichnet, dann greift das natürlich die Forschung extrem an, greift dann die Schicksale dahinter an, die Leute, die da arbeiten, angestellt sind, aber wie du selber sagst, ja, auch uns natürlich. Ich habe mal noch was dabei. Es ist ein Video von unserem Bundeskanzler und das sind zwei Aussagen. Und zwischen diesen Aussagen liegen knapp 5 Monate. Und ich spiele mal die erste Aussage ab, dann können wir kurz drüber sprechen und dann spiele ich die zweite ab, okay?
Wir haben in Deutschland 1% der Weltbevölkerung und ungefähr 2% des Problems. Da kann man sagen, ist egal, was wir hier machen, ist nicht meine Antwort. Ich sage, wenn wir doppelt so viel CO2-Emissionen pro Kopf haben als der Weltdurchschnitt, dann haben wir ein Problem und das müssen wir lösen.
Also da, bei dem, das müssen wir lösen, hat er, da endet das Video, dieser Videoausschnitt vom Februar, hat er bei der Wahlarena gesagt. Und da ging es darum, wie er zum Klimawandel steht und was er glaubt, warum wir überhaupt was tun sollten, wenn andere Länder nicht so viel tun. Und er meint eben, wir machen 1% der Weltbevölkerung aus, haben aber 2% des Problems, also wir machen doppelt so viel aus, wir müssen da auch dann eine Verantwortung tragen. In der Wahlarena, jetzt haben wir 5 Monate später, vor ein paar Tagen im Bundestag, das ist ein Auszug aus der Rede vom Bundestag, genau diese Aussagen.
Aber darf ich mir einen Hinweis erlauben? Deutschland hat ungefähr 1% der Weltbevölkerung. Wir stellen ungefähr 2% des Problems dar, was CO2-Emissionen betrifft. Selbst wenn wir alle zusammen morgen am Tag klimaneutral wären in Deutschland, würde keine einzige Naturkatastrophe auf dieser Welt weniger geschehen, würde kein einziger Waldbrand weniger geschehen, würde keine einzige Überschwemmung in Texas weniger geschehen.
Aua.
Was denkst du dazu?
Es ist so absurd. Also ich meine, wir haben das ja, er spricht von Überschwemmungen in Texas. Wir haben das ja gesehen. Wir haben den Klimawandel oder beziehungsweise die Klimakrise. Man soll es ja schon gar nicht mehr Klimawandel nennen, sondern es ist de facto eine Krise. Wir haben sie vor unserer Tür stehen. Es gab schon die Überschwemmungen in Ahrtal, die nachweislich eben auch diese Extremwetter, diese starken Niederschläge haben eben nachweislich auch etwas mit der Klimakatastrophe zu tun. Und es ist de facto so, die Landwirtinnen, die klagen über Ernteausfälle hierzulande in Deutschland. Wir haben de facto heute schon die Klimakrise vor unserer Haustür. Es geht nicht um Überflutungen in Texas, sondern es geht auch um die Klimakrise hier, obwohl ja natürlich andere Länder zum Teil noch mal viel, viel heftiger getroffen werden, einfach aufgrund ihrer Lage unter anderem. Aber auch das betrifft uns langfristig ja auch. Also wenn wir zum Beispiel über Fluchtbewegungen aufgrund der Klimakatastrophe sprechen, dann kommen diese Menschen, die von Naturkatastrophen beziehungsweise von den Folgen des menschgemachten Klima, der menschgemachten Klimakrise eben betroffen sind, die kommen ja im Zweifel dann auch nach Deutschland. So. Und auch da geht es sich ja um Prävention. Also inwiefern können wir diese Länder jetzt schon unterstützen, einmal durch unser eigenes Verhalten, aber natürlich auch durch Klimaanpassung dort vor Ort, um eben in Zukunft gewaltige Fluchtbewegungen zu verhindern, weil das natürlich auch Deutschland de facto einfach überlasten würde. Also da geht es ja auch um Prävention.
Voll. Und es wird ja auch sehr oft, auch in seinen Reden, dann davon gesprochen, wir müssen jetzt erstmal die Wirtschaft wieder anpacken. Wir müssen die Wirtschaft unterstützen, denn da drückt gerade am meisten der Schuh. Ihnen zufolge. Und das ist eben dieser große Widerspruch, den ich nicht ganz verstehe, weil wissenschaftliche Berechnungen eindeutig sagen, jede Verzögerung, die wir jetzt haben, jeder Moment, den wir jetzt verstreichen lassen, um wirklich jetzt wirklich mal etwas zu tun für den Klimawandel und wirklich zu tun, um die CO2-Emissionen einzuschränken, die erhöhen die Kosten massiv. Und das Bruttoinlandsprodukt, es wird so viel mehr sinken, wir werden so viel mehr Ausgaben noch haben, in on long run, dass, ja, ich weiß nicht, woher dieser Kurzglaube kommt. Vielleicht, dass wir jetzt im Hier und Jetzt kurz was bewirken können, aber on the long run wird es richtig, richtig problematisch.
Total. Also man muss festhalten, die Reparaturkosten sind deutlich höher als die Anpassungskosten, die wir jetzt leisten könnten. Ja. Und es ist so schade, es ist so dramatisch einfach, dass Klimaschutz, Klimaanpassung nach wie vor als so ein Nice-to-have-Thema gesehen wird und die Wirtschaft immer Vorrang hat, ohne dass überhaupt gesehen wird, dass es da natürlich eben auch eine Verbindung gibt.
Toll, aber ich fand dieses Video, ehrlich gesagt, als ich es gesehen habe, ziemlich lustig im ersten Moment, weil ich mir dachte, so wie geil, dass er dieselbe Begründung nimmt für was komplett unterschiedlich ist. Er hat erstmal die Begründung, wir haben doppelt so viel Ausgaben, wie wir eigentlich ausmachen, also 1 und 2%. Und da müssen wir auch was tun. Es war in der Wahlarena und leider 5 Monate später dann so eine Umdrehung mit der gleichen Argumentation, aber er sagt ja, nur weil wir 2% ausmachen, können wir doch nicht die Probleme in Texas lösen.
Ja, es ist dramatisch. Also das heißt, da zieht sich gerade nicht nur Trump aus der Affäre, sondern anscheinend auch unser amtierender Bundeskanzler so ein bisschen aus der Affäre. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also die Wissenschaft schlägt berechtigterweise Alarm und
Alarm.
Ja, crazy.
Ja.
Was geht
die nächsten Wochen?
Ja, ich wollte gerade sagen, bevor wir den Sack zumachen, ich habe noch einen Podcast-Tipp für alle. Und zwar höre ich aktuell total gerne den Podcast Dark Matters, Geheimnisse des Geheimdienstes von SWR3 und RBB24. Und da geht es zum Beispiel um den israelischen Geheimdienst, da gibt es Sonderfolgen zu, aber da gibt es auch total viele Einzelfälle, die so ein bisschen True Crime-mäßig aufgearbeitet werden. Ich mag True Crime nicht so richtig, wenn es um Einzelpersonen geht, die irgendwie ja krasse Schicksalsschläge hatten und deren Angehörigen sind noch still alive und müssen sich das dann noch irgendwie anhören. Aber wenn es zum Beispiel um Wirtschaftskrimis geht oder auch Staatsversagen beziehungsweise eben die Machenschaften von Geheimdiensten, dann finde ich True Crime super spannend. Und die Folgen sind zum Teil schon älter, aber eben ja zeitlos de facto. Das heißt, das ist auch nochmal so ein Good to Hear, wenn ihr gerade auf der Suche nach neuen Podcasts seid und euer Lieblingspodcast aktuell in der Sommerpause ist.
Wir sind es nicht und ich brauche genau sowas für morgen, weil ich habe morgen von 6 Uhr bis 22.30 Uhr eine Zugfahrt vor mir, Zug- und Busfahrt.
Wo geht's hin?
Weil es nach Kopenhagen geht.
Und, darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen, genau.
Genau, auf die größte Konferenz bei uns. Ich stelle ein Paper vor und bin dort auf der Konferenz und freue mich dann auf Skandinavien in den nächsten Wochen, melde mich das nächste Mal von dort aus. Und genau solche Tipps brauche ich davor. Werde ich hier gleich mal runterladen.
Ja, geil. Ich schicke ihn dir gleich nochmal. Ich hau ihn auch in die Shownotes. Dort findet ihr auch alle von uns erwähnten Artikel, Studien, Zitate, Maischberger-Sendungen und so weiter. Könnt ihr euch nochmal durchklicken, wenn ihr hungrig seid. Und ansonsten, Kilian, wünsche ich dir eine gute Fahrt morgen früh. Und wir hören uns nächste Woche.
Dankeschön. Ja, ich freue mich drauf.
Ciao, Kilian.
Tschüss.